Willkommen zum letzten Part unserer ersten Gottesdienstreihe in diesem Gemeindejahr. Der letzte Part ist ein vierteiliger Part. Ich glaube, das haben wir ganz bewusst im Lutherjahr, was jetzt 2017 beginnt, aber wir wollten unsere Zeit ein bisschen voraus sein, haben wir uns ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben, das wird unser Gemeindemotto in diesem Jahr. Und wir beschäftigen uns an den nächsten Sonntagen mit diesen reformatorischen Grundsätzen, die von Martin Luther gekommen sind. Und wir nehmen uns jeweils einen Grundsatz vor, beleuchten ihn und gucken, was hat er denn für dein Leben für Bedeutung? Du kannst ja die Frage stellen, hey, Reformation sind 499 Jahre dieses Jahr exakt. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Martin Luther, von dem habt ihr alle schon gehört, ein Mann, der die Welt verändert hat und nachdem etwas ganz Neues geworden ist. Und er hat drei Leitsätze geprägt und die Theologen haben dann noch einen vierten hinzugefügt. Jetzt könnte ich mal die Martin Luther Folie, sehr schön. Boah, wie auf Knopfdruck. Martin Luther war ein Mann, den hat eine Frage beschäftigt. Er hat eine besondere Berufung erlebt, während eines Gewitters ist ins Kloster gegangen und hat sich Gott zugewandt. Und dort im Kloster hat ihn eine Frage nicht losgelassen, und zwar, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er wusste um die hohen Ansprüche Gottes und er wusste, dass Gott heilig ist, dass er ein gerechter Gott ist. Und er sah sich als Mensch an. Und nicht, weil Martin Luther ein psychisches Wrack war, sondern weil ich einfach nur den Eindruck habe, er ist ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch. Deshalb sage ich, diese Beschäftigung mit sich selbst, die Martin Luther angefangen hat, die ist aller Ehren wert. Und aus diesem Grund hat er sich diese Frage gestellt, hey, ich bekomme keine Antwort, wie ich einen gnädigen Gott bekomme. Und schließlich beim Studium des Römerbriefes in Vorbereitung auf eine Psalmenvorlesung hat er diese drei Sätze, die jetzt nicht in Klammern sind, formuliert. Die Rettung eines Menschen geschieht allein durch die Gnade, sola gratia, das Lateinische davon, allein durch den Glauben, sola fide, und allein durch die Heilige Schrift, sola scriptura. Und dann haben die Theologen noch dazugefügt, solus Christus, weil die es immer noch nicht rund fanden. Die sind halt ein bisschen so, wie wir sind. Allein durch die Gnade Gottes kann ich als Mensch das ewige Leben erlangen. Ich kann es mir nicht durch mein Handeln verdienen. Und aus dem Grund, und das war der Kontext, in dem Martin Luther gelebt hat, der Ablasshandel, der damals total geblüht hat, nämlich, dass ich meine Sünden und die Sünden von anderen Menschen durch irgendwelche Geldgeschäfte, indem ich etwas gekauft habe, indem ich Ablassbrief gekauft habe, konnte ich die Sünden tilgen. Das ist Martin Luther total gegen den Strich gegangen. Auf einer Romreise, die er unternommen hat, ist ihm das nochmal so richtig aufgegangen. Er hat gedacht, boah, jetzt komme ich endlich in die heiligen Hallen der christlichen Nation, nach Rom, und sehe endlich, wie Christsein gelebt wird. Und er ist nach Rom gekommen, und was hat er gefunden? Er hat Prostitution gefunden, er hat Ablasshandel gefunden und hat einfach gemerkt, hey, das, was ich mir immer ausgemalt habe, wie Gott sein soll, wie Nähe Gottes sein soll, das geht ja gar nicht, das passiert ja überhaupt nicht hier. Und das hat seine Zweifel an der derzeit und der seinerseitigen Situation der Kirche so richtig ins Rollen gebracht. Und er hat angefangen zu hinterfragen und hat angefangen, die Schrift zu befragen. Und hat genau geguckt, ja, was steht denn eigentlich in der Bibel? Das war sein Punkt. Allein durch die Heilige Schrift und nicht durch irgendwelche anderen Autoritäten und Traditionen der Kirche. Das war die Norm für ihn. Und die Folgen des Ganzen, die sind revolutionär gewesen. Ja, wir wissen, es gab eine Spaltung in der Kirche. Es ist die protestantische oder evangelische Kirche entstanden. Die lutherische Kirche und die katholische Kirche ist dabei geblieben. Es sind andere Kirchen entstanden im Nachgang. Aber die Folgen, die waren auch inhaltlich revolutionär. Nicht nur von den äußeren Sachen her. Es geht um die Gnade Gottes. Und ich habe ja gesagt, wir haben vier verschiedene Bereiche hier und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten. Allein durch Gnade kann ein Mensch gerettet werden. Ich habe zwei Teile bei dem Ganzen. Teil 1 ist, Gnade ist ein Skandal. Sola gratia. Gnade ist skandalös. Und das zweite ist, was hat das mit mir zu tun? Gnade. Wie kann ich Gnade leben? Gnade und Werke. Gibt es da was? Gehört das zusammen? Wie kann das funktionieren? Gnade ist skandalös. Warum wählt Gott einen Jakob aus? Jakob, der schon vom ersten Atemzug an ein Betrüger gewesen ist. Warum wählt Gott ihn aus und baut seine Geschichte mit einem Jakob? Esau war derjenige, der pflichtbewusst war. Er ist derjenige, der das Essen rangeschafft hat. Der draußen auf dem Feld war, der Tiere gejagt hat. Und was macht Jakob? Er sitzt bei Mama am Herd. Warum wählt Gott so einen aus? Warum macht er das? Wieso bekommt ein Simson übernatürliche Kräfte? Jemand, der nicht wirklich friedfertig gewesen ist. Warum ausgerechnet er? Er hat doch nur Streit provoziert. Er war nicht jemand, der Menschen zusammengebracht hat, sondern er hat Menschen auseinandergetrieben. Warum wird ausgerechnet ein Hirtenjunge, ein besonders schöner Hirtenjunge, namens David König? Und warum schüttet Gott seine Weisheit über Salomo aus? Ein Kind, ein Sohn Davids, der im Ehebruch sozusagen gezeugt worden ist. Warum wird David ein Mann nach Gottes Herzen genannt, obwohl er Menschen auf dem Gewissen hat, obwohl er Menschen umgebracht hat? Warum macht Gott sowas? Im Neuen Testament gibt es ein Gleichnis, wo das Ganze gipfelt, wo ich das Gefühl habe, hier setzt Jesus dem Ganzen noch so richtig einen obendrauf. Und zwar ist es ein Gleichnis aus Matthäus 20. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie auf. Wenn ihr sie nicht dabei habt, bringt sie nächste Woche mit. Beziehungsweise zückt eure Handys oder was auch immer. Lest mit, es geht um Bibeltext. Matthäus 20 möchte ich gerne vorlesen. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und dort heißt es: Denn mit dem Reich, das der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherren, der sich früh am Morgen aufmacht, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Also, typische Gesellschaft, wie wir es heute noch in der dritten Welt kennen. Es gibt Leute, die sind Tagelöhner und die warten auf dem Marktplatz, wird heute genauso noch gemacht, bis morgens ein LKW kommt, der Leute auf eine Baustelle fährt, um dort mitzuarbeiten. Und dann sagen sie einfach, hier bin ich suche Arbeit, springe auf den LKW und haben für diesen Tag Arbeit. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er. Weil es niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör beim ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber sie bekamen auch je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherren. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten sie, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Mit wem sympathisierst du bei diesem Gleichnis? Sympathisierst du mit den Letzten, die abgestaubt haben, die eine Stunde gearbeitet haben und vollen Lohn 8 Stunden bekommen haben? Stellt euch mal die Handwerkerrechnung vor. Oder sympathisierst du mit den Ersten, die den ganzen Tag geschuftet haben und stimmst du ein in ihre Beschwerde? Hey, wie kann denn das sein? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, auf den Lohn. Ich weiß das, das steht auf dem Papier. Aber wie kann das sein, dass du denen genauso viel zahlst? Das nächste Mal bleibe ich auch stehen und warte bis 17 Uhr und arbeite eine Stunde und bekomme den ganzen Lohn. Hoffentlich. Mit wem sympathisierst du? Wer ist es? Lass einfach mal so die Gefühle, die beim Lesen dieses Gleichnisses kommen, hochkommen in dir. Mit wem sympathisierst du? Hast du Brass auf den Gutsherrn? Hast du Gerechtigkeitssinn angesprochen? Oder sagst du einfach, hey, ist ja cool, so ein Gutsherr, das ist super. Der bezahlt viel mehr für wenig Arbeit. Das ist doch genial. Super. Mit wem sympathisierst du hier? Wo kommt das her, das Denken, was du hast? Wenn du so jemand bist, der sagt, oh, das geht überhaupt nicht, dann versuchst du dir auf die Sprünge zu helfen, wo kommt dieses Denken her? Das Problem ist, wir leben in einer gnadenlosen Welt. Wisst ihr, wo man das merkt? In der Kita, in der Schule, im Studium, im Beruf, überall. An allen Ecken und Enden wirst du ausgewertet. Bist du tauglich für die nächste Klassenstufe? Du bekommst einen Test zurück mit deinem Feedback, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, richtig wäre Punkt, Punkt, Punkt gewesen. Du hast ein Einstellungsgespräch, du wirst auf deine Eignung geprüft. Du wirst auf dein Sozialverhalten geprüft, du musst eine Führerscheinprüfung ablegen, damit du im Straßenverkehr unterwegs sein kannst. An allen Ecken und Enden musst du Tests bestehen. Und du hast die Chance, durchzukommen oder durchzufallen. Da gibt es keine Gnade, nicht bei einer Führerscheinprüfung. Da musst du die Sachen beherrschen, die gefragt sind. Vorfahrtsregeln einparken und so weiter, Geschwindigkeit einhalten, Umsicht im Straßenverkehr. Das musst du einhalten. Und es geht ja weiter. Du musst für deine Rechte kämpfen. Als Arbeitnehmer kämpfst du für deine Rechte, du kämpfst für dein Gehalt. Und selbst wenn du es hast, deine Position hast, bist du immer noch am Kämpfen, um sie zu erhalten, weil morgen schon der Nächste kommen könnte, sich auf deinen Job bewerben kann. Und du das Gefühl hast, ey, der kann weg sein. Das geht schneller, als mir lieb ist. Und deshalb bist du am Kämpfen. Du lebst in einer ungnädigen Welt. Es gibt kaum solche Gutsherren, die sagen, nö, ich bezahle das Achtfache von dem, was du eigentlich verdient hast. Das finden wir nicht. Aber genau das ist der Punkt. So eine Person, so einen, will Jesus uns mit diesem Gleichnis vorstellen. Denn Gott ist so jemand, der auch den Letzten nicht vergisst, sondern der dem Letzten genauso viel Gutes tut wie jemand anderes. Unfair? Du rackerst dich das ganze Leben lang ab? Du bist das ganze Leben lang Christ? Und was hast du davon? Kommst du in den Himmel. Jemand anders, der macht das ganze Leben lang, was er will, bekehrt sich auf dem Sterbebett, kommt in den Himmel. Findest du es unfair? Jetzt mal ehrlich, findest du es unfair? Nee? Es gibt manche, die trauen sich nicht zu nicken. Es gibt andere, die schütteln leicht mit dem Kopf, finden es nicht unfair. Wisst ihr, was unfair wäre? Auf der anderen Seite aber auch wieder gerecht. Wenn jeder das bekommt, was er verdient, dann weißt du, was du dann nicht bekommst? Also ich weiß es von mir. Ich würde den Himmel nicht bekommen. Wenn Gott fair wäre, wenn Gott gerecht wäre, würde ich den Himmel nicht bekommen. Da wäre ich nicht gerecht gesprochen. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich schätze mal nicht wahnsinnig viel anders. Aber die frohe Botschaft ist, wir bekommen nicht, was wir verdienen. Und das ist an sich etwas Gutes. Denn das, was Gott für uns hat, das können wir uns nicht verdienen. Wir werden durch Gnade allein gerettet. Und das ist das, was Luther so am Herzen lag. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Das geht nicht. Du kannst nicht durch Taten in den Himmel kommen. So sehr du das auch willst, das funktioniert nicht. Die Botschaft Gottes ist eine andere. In Epheser 2 bringt Paulus das auf den Punkt. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Durch Gnade, sola gratia, durch Gnade allein. Aufgrund des Glaubens, da kommt dann sola fide rein. Das sind die beiden Elemente, die zusammengehören. Das, was von Gottes Seite kommt, die Gnade und meine Antworten darauf, der Glaube. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Dein Ticket für den Himmel, in Anführungsstrichen, das kannst du dir nicht erarbeiten. Da kannst du nichts dafür tun. Und Gottes Gnade, die ist größer als alles. Es gibt nichts, was du tun kannst, um von Gott mehr geliebt zu werden. Es gibt nichts, was du tun kannst, um von Gott weniger geliebt zu werden. Gott steht über dem Ganzen. Gott ist ein Gott der Gnade. Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Gott gnädig ist? Dir kann vergeben werden. Gott vergibt dir. Egal, was du anhäufst in deinem Leben. Egal, was dich belastet. Gott kann dir vergeben. Gott kann dich freimachen davon. Das bedeutet, dass du dir selber vergeben kannst. Wenn Gott dir vergeben kann, kannst du dir auch selber vergeben. Und es bedeutet auch, dass du anderen vergeben kannst, was sie dir angetan haben. Das kann nur durch die Liebe Gottes kommen. Die Gehaltsabrechnung dieser Männer ist unfair. Das ist ganz klar. Aber was im Endeffekt dabei rauskommt, ist, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir bekommen ein Geschenk, was wir nicht verdient haben. Hängt das jetzt zusammen? Heißt das jetzt im Umkehrschluss, Gott ist gnädig, alles paletti, ich brauche einfach nur einmal Ja zu sagen und sei es mit meinem letzten Atemzug und dann ist das ganze Ding geklärt ein für alle Mal. Ist das das Evangelium? Die frohe Botschaft? Ist das das, wozu Jesus auf die Welt kam? Das hätte er auch irgendwie anders uns mitteilen können, als selber am Kreuz zu sterben. Das hätte er auch irgendwie anders machen können. Es geht um was anderes noch. Wenn wir über Gnade sprechen, über sola gratia, dann müssen wir über was anderes noch sprechen, was ganz schnell dort zum Fallstrick werden kann. Deshalb heißt der zweite Teil der Predigt Gnade und Werke. Was ist denn einfach eigentlich Gnade? Wie können wir Gnade zusammenfassen? Aufgepasst jetzt. Ich mache jetzt was ich niemandem sagen würde, so soll eine Predigt sein. Ich mache was unglaublich langweilig und was unglaublich langatmiges. Und zwar kommen jetzt 14 Punkte. 14 Punkte, was Gnade ist. Jeder dauert nur ungefähr 7 Minuten. Morgen ist Feiertag. Alles gut. Nein. Was ist Gnade? Gnade ist frei. Das ist das Erste. Gnade ist frei. Ich werde nicht alle Bibelstellen vorlesen, nur für euch zur Beruhigung. Ich weiß, manche Menschen bei so einer Ankündigung, die sind dann, finde ich sympathisch, geht mir auch so. Wenn ich 14 Punkte höre, kriege ich die Krise. Wir sind durch Glauben allein gerettet, haben wir gesagt, nicht durch Werke. Jesus ist für dich gestorben. Ein Mensch, der Sünder ist, der kann durch das freie Geschenk von Gott gerechtfertigt werden, Gott wohlgefällig sein, vor Gott gerecht sein, vor Gott eine weiße Weste haben. Und das hat Jesus gemacht. Das ist ein freies Geschenk. Du kannst zu Gott kommen zu dürfen. Das ist unglaublich. Und das ist das Evangelium. Das sagt uns Epheser 2, Vers 8 und 9. Die Verse haben wir vorhin schon gelesen. Ich möchte diese Verse vorlesen, weil die unglaublich viel Gewicht haben. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Ihr habt nichts selbst dazu gegeben. Niemand soll sich etwas auf seine Werke einbilden können. Und dann, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir in unserem Leben ausführen sollen. Hier kommt was zusammen. Hier kommen nämlich Gnade und Werke zusammen. Und die Frage ist, ja, was ist denn jetzt was? Wie können wir das auseinanderhalten oder eben zusammenbringen? Gnade ist frei und Gnade bewirkt den Zugang. Gnade bewirkt, dass du in dieses liebende Verhältnis mit Gott kommen kannst. Wo du vorher ein schlechtes Gewissen hast, wo du vorher den Eindruck hast, Gott ist so weit weg, Gott ist so heilig, da komme ich nie ran. Gnade ist, Gott füllt den Rest auf und du brauchst dir darüber keine Gedanken zu machen. Gnade ist nicht Selbstzweck, ich komme nicht in die Hölle, so nach dem Motto, klack, abgehackt, sondern es ist die Einladung, es ist diese Einladung in die Vater-Sohn-Beziehung, in die Beziehung mit Gott, in die ganz enge Nähe zu Gott. Jesus nennt uns Freunde. Er behandelt uns nicht als Menschen, als Geschöpfe, als Tiere, sondern er nennt uns Freunde, er lädt uns ein, er will an unserer Seite sein. Und das bewirkt Gnade, diesen Zugang, diesen ganz engen Zugang zu Gott. Und es gibt mehrere Bibelstellen, wo das so aufgeführt ist, dass der Geist Gottes, dieses Gnadengeschenk, das wir bekommen, der bewirkt in uns, dass wir zu Gott einfach Papa sagen können. Der bewirkt diese Nähe, diese Intimität mit Gott. Und er bewirkt, dass wir voller Zuversicht zu Gott kommen können. Wie es in Hebräer 4, Vers 16 heißt. Wir wollen mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Gnade bewirkt den Zugang zu Gott und darüber hinaus erneuert die Gnade etwas bei uns. Gnade heißt nicht nur, dass unser himmlisches Bankkonto ein für alle Mal gelöscht ist. Das ist schon der dritte. Gnade heißt nicht, dass Gott sozusagen alles wieder auf Null gesetzt hat, sondern mit Gnade ist etwas Neues in dir entstanden. Es ist eine neue Geburt, es ist etwas Neues ins Leben gerufen worden. Und etwas passiert in uns, was radikal neu ist, was es bisher noch nicht gab. Da ist nicht nur was gelöscht worden, sondern es entsteht etwas Neues. Und Gnade ist absolut nichts Passives. Gnade ist, man könnte es nennen, Gnade ist mir nicht abstrakt gegeben, so nach dem Motto, du bist begnadigt und das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Sondern Gnade ist gegeben, damit ich aktiv kooperiere. Gnade hat etwas mit dem Tun zu tun. Gnade kann man sich am besten im Bild einer Beziehung vorstellen. Beziehung zu Freunden, eine Familienbeziehung oder eine Ehebeziehung, eine Ehe. Ich arbeite daran, dass ich mit meiner Ehe wachse, dass ich meiner Frau Gutes tue. Mir liegt viel daran, dass es ihr gut geht und dass wir als Paar weiterkommen. Und das ist meine Frage. Es geht nicht darum, dass ich mir Nancys Liebe verdiene. Das wäre völliger Quatsch. Sondern wir arbeiten gemeinsam an unserer Beziehung, weil ich möchte, dass die Beziehung dauerhaft ist, dass die Beziehung gut ist, dass die Beziehung erfüllend ist. Und Gnade, aus Gnade heraus kommt ein Lebensstil, wo du mit Gott kooperierst. wo du anfängst, dir Gedanken zu machen, ja, was ist denn das, was Gottes Anliegen sind? Was ist denn Gott wichtig? Was liebt Gott denn? Und dort kommt die Beziehung am besten zu tragen. Gnade ist keine Transaktion, wo es darum geht, ich bezahle deine Rechnung, Punkt aus, fertig, sondern Gnade ist eine Beziehungssache. In 2. Korinther 6, Vers 1 heißt es, du kannst die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Das heißt, Gnade kannst du empfangen, aber es passiert nichts bei dir. Da bleibt die Beziehung kalt, da tut sich nichts bei dir, da passiert nichts hinterher, kommt keine Kooperation zustande. Und das kann passieren, wenn dein Leben quasi fruchtleer bleibt, wenn du einmal Gnade bekommen hast, aber sie sich überhaupt nicht auswirkt in deinem Alltag. Und deshalb schreiben die neutestamentlichen Leute, ob das Paulus ist, ob das Petrus ist, ganz viel über Gnade. Und Gnade ist sozusagen wie ein Startpaket, was du mitbekommst, die einmalige Gnade von Gott, die kommt zur Rechtfertigung. Und dann geht es darum, dein Leben entsprechend der Gnade zu verändern, den Lebensstil zu verändern, der aus der Gnade herauskommt. Und das Ganze ist ein Prozess. Das geht nicht klack von heute auf morgen. Es gibt ja so die Frage, ist Gnade ein Ereignis oder ist Gnade ein Prozess? Die Antwort ist ja. Es ist beides. Gnade ist ein Ereignis und Gnade ist ein Prozess. Es gibt ja im christlichen Leben, kann man sagen, es gibt so drei Sachen. Es gibt die Rechtfertigung, die Heiligung und die Verherrlichung. Die Rechtfertigung, dass du vor Gott gerecht gesprochen bist, das ist ein einmaliges Ding. Du hast den Zugang zu Gott bekommen. Du bist dir sicher, ich gehöre zu Gott. Meine Schuld ist vergeben, die mich belastet hat. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist etwas Einmaliges, ein einmaliges Geschenk der Gnade in Christus. Aber es gibt noch mehr. Dann gibt es die Heiligung, was so ein nächster Schritt ist. Das ist ein fortdauerndes Geschehen. Und auch die Verherrlichung ist etwas Fortdauerndes. Die Heiligung ist, dass der Charakter umgestaltet wird, dass deine Seele erneuert wird, dass du sagst, hey, ich lebe anders, ich baue meinen Lebenswandel entsprechend von dem, um was Gott wichtig ist, was Gottes Anliegen ist. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Da ist man wohl kaum damit fertig. Und die Verherrlichung schließlich, dass du einen neuen Leib bekommst, dass offenbar wird, dass du ein Kind Gottes bist. Das auch wieder ein Prozess ist, der erst vollkommen abgeschlossen ist, wenn Jesus irgendwann wiederkommt. Ist Gnade ein Akt oder ist es ein Prozess? Ja, es ist beides. Es gibt die einmalige Gnade und es gibt diese Gnade, dass es ein Prozess, ein lebenslanger ist. Und dieses Gott-ähnlich werden, Jesus-ähnlich werden, das ist genau dieser Prozess, um den es geht, der weitergeht. Es ist, du bist schon neu in Jesus. Und das erlebt jeder, der mit Jesus lebt, der Jesus nachfolgt. Du bist neu in Jesus. Du bist ein neuer Mensch. Und trotzdem gibt es Schrott in deinem Leben. Trotzdem gibt es Sünde in deinem Leben. Und das ist ein Prozess. Das entwickelt sich weiter. Und es ist beides. Es ist zum einen aus seiner Kraft, aus der Kraft Gottes heraus, bedeutet, dass wir alle Werke, alles, was wir für Jesus tun, das geschieht nicht nur aus eigener Anstrengung. Jesus hilft. Und hier kommen diese Werke rein. Die Gnade, die uns rettet hat, die hilft uns auch weiter. Das, was uns zum Christen gemacht hat, was dich zum Christ gemacht hat, das hilft dir auch weiter. Diese Gnade hilft dir weiter. Der gleiche Jesus, der dich erlöst hat, der hilft dir, der wohnt in dir durch seinen Geist. Durch seinen Geist bekommst du die Kraft, diese Werke zu tun. Aber wir tun aktiv Werke. Es gibt ja manchmal diese Ansichten, wenn du das einfach nur verstanden hast, wenn du das einfach nur mal akzeptiert hast, dann kommt da in dir automatisch so ein Prozess ins Rollen und dann wirst du automatisch umgestaltet und dann passiert automatisch was in dir. Das passt nicht wirklich. Das finden wir nicht in dieser Zuspitzung im Neuen Testament. Nicht umsonst schreiben die neutestamentlichen Autoren, zum Beispiel Paulus in Epheser 5, Vers 15, achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt als weise Menschen. Also dieses Starksein in der Gnade, das spricht Paulus hier an. Er fordert heraus, sogar nimm teil an den Leiden Christi. Und das ist nichts Passives, das ist etwas Aktives, das sind Werke, das ist ein Tun. Gnade oder Werke? Gibt es das eine oder gibt es das andere? Wir haben es schon gelesen, Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Und damit widerspricht Paulus nicht dem, dass wir aus Gnade gerettet sind. Die Rettung, die Rechtfertigung, die geschieht nicht aufgrund unserer Werke. Aber die Heiligung, das Gottähnlicher werden, das geht nicht ohne unser Tun. Das geht nicht automatisch. Das geht nicht ohne Werke. Das passiert im Alltag. Das passiert jeden Tag. Das gottähnliche Werden, das haben wir jeden Tag mit in der Hand. Das passiert durch jede Entscheidung, die wir treffen. Durch jeden Weg, den wir gehen, durch jedes Gespräch, was wir Menschen haben, können wir uns immer wieder entscheiden, hey, werden wir Jesus ähnlicher? Oder ist es etwas, wo ich Gott entehre, wo ich Jesus entehre? Lebe ich in dem, wozu ich hineingerufen bin? Lebe ich in dieser Gnade? Oder mache ich etwas ganz anderes? Wir sind errettet aus Gnade, um Werke zu tun, die Gott für uns bereitgelegt hat. Um in unserem Leben Dinge zu tun, die Jesus uns geschenkt hat. Ein weiterer Teil von Gnade und Werke ist das Widerstehen der Sünde. In der Bibel finden wir eine Aufforderung nach der anderen, mit Sünde ziemlich aggressiv und aktiv umzugehen. Und hört sich nicht wirklich gechillt an, das hört sich nicht so nach einem Christsein an, im Sinne von, ich bin erlöst, ich setze mich hin. Sondern das fordert mehr heraus, das fordert unsere Aufmerksamkeit, das fordert unser Wachsein und es fordert unsere Entschlossenheit. Der Autor des Hebräerbriefes ist an einer Stelle ziemlich deutlich. Als ich den Vers mir auf der Zunge zergehen ließ, der ist schon krass. Aufgepasst, Hebräer 12, Vers 4. Dort heißt es, immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben lassen müssen. Boah. Übrigens, er schreibt das an Christen. Kampf gegen die Sünde. Das heißt, Christen kämpfen, auch im Neuen Testament, zu den ersten, zur Urgemeindezeit, Christen kämpfen mit der Sünde. Christen kämpfen gegen die Sünde. Und das auf relativ aggressive Art und Weise. Nicht umsonst gebraucht Paulus das Beispiel von Kampf. Und Kampf heißt nicht nur passiv sein, dicht machen oder sich hinten reinstellen, sondern Kampf heißt auch aggressiv sein und entschlossen, Dinge anzugehen. Paulus schreibt das selber in 1. Korinther 9. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper. Das heißt, ich erziehe meinen eigenen Körper. Keine Ahnung, wo Sünde steckt. Ob Sünde in Leib steckt, ob Sünde in Geist steckt, kann man spitzfindig sein. Ist völlig egal. Ich merke die Realität bei mir selber. Sünde ist da. Ich bin ein Mensch, der sündigt. So geht es wahrscheinlich dir auch. Und da verlangt es Entschlossenheit, dort gegen anzugehen und zu sagen, hey Gott, eigentlich bin ich vor dir gerechtfertigt. Und gleichzeitig merke ich in mir selber, dass Sünde in mein Leben immer wieder reinkommt. Und da gilt es entschlossen, dagegen vorzugehen und zu sagen, so, Schluss an der Stelle. Bis hierher und nicht weiter. Schluss damit. Ich weiß nicht, welche Sachen dir gerade in den Sinn kommen, wo du merkst, boah, ja, Sünde ist in meinem Leben, das ist ein Prozess. Der muss ich widerstehen. Das steht der Rechtfertigung, das steht der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, die mir begegnet, einfach im Weg. Sei entschlossen, geh entschlossen dagegen vor. Warte nicht damit. Sünde breitet sich aus. Das ist wie so ein Virus, das andere Sachen mit vereinnahmt. Wie so eine Zelle, die andere Zellen mit verunreinigt und ansteckt. Der Kampf ist innen, der Kampf ist nicht außen. Das heißt nicht, ich werde von allen Ecken und Enden versucht, sondern der Kampf ist sogar in mir drin. Das wirst du auch erleben. Nicht nur was von außen an dich, Jesus sagt einmal, nicht nur was von außen kommt, macht dich unrein, sondern das Unreine kommt von innen. Das Unreine kommt von innen. Wir sind ein neuer Mensch. Wenn du Christ bist, hast du, wir sagen ja manchmal, von Gott ein neues Herz bekommen. Aber trotzdem findest du die Sünde in deinem Leben. Und deswegen ist diese Aufforderung, in der Gnade zu leben, heißt Sünde zu widerstehen. In der Gnade zu leben heißt nicht relaxed zurückzulehnen und sagen, Jesus macht alles für mich, es wird alles heile Welt sein, es wird alles super sein, sondern heißt auch aktiv Sünde zu widerstehen. Und dann wirst du erleben, wie Gott dir die Kraft dazu schenkt. Wie du merkst, ich bekomme Sachen los und ich komme von Dingen los, die mich gefangen halten. Und dann, wenn du Sünde widerstehst, merkst du, der Sieg Christi über Sünde, der ist real auch in meinem Leben. Das passiert aber erst, wenn du dich in Bewegung setzt, wenn du sagst, ich widerstehe aktiv der Sünde. Petrus fordert uns im 1. Petrus aber an einer Stelle ganz bewusst auf, widersteht dem Teufel. Und er nennt das ganze Ding beim Namen. Du lebst nicht in einem neutralen Raum. Wenn du Christ geworden bist, wenn du Jesus nachfolgst, du lebst nicht in einem neutralen Raum, auch vorher schon nicht. Der Teufel will dich knechten. Der Teufel will dich versuchen. Er hat kein Interesse daran, dass es dir prima geht. Er hat kein Interesse daran, dass es den Menschen um dich herum prima geht, weil dadurch Gott verherrlicht werden würde. Er will, dass du ihn anbetest, dass du das Böse anbetest, dass du Sünde anbetest. Und das Ganze auf den Punkt gebracht heißt, Sünde ist weiter Teil unserer Realität Nummer 9. Neues Testament, wie gesagt, spricht von einem von dem Kampf gegen die Sünde. Ich lebe als Christ und merke, dass ich trotzdem versucht bin. Und das passiert in mir drin. Ein weiteres Thema, was bei Gnade und besonders bei dem Gleichnis interessant ist, ist, es gibt Lohn. Wir bekommen Lohn. Für das, was wir in dieser Kooperation mit der Gnade machen, gibt es Lohn. Und das hat nichts mit einer Rückkehr in irgendeine Gesetzlichkeit zu tun. Das ist keine alttestamentliche Theologie, was die Gnade und das Heilswirken Jesu komplett ausblendet. Das Neue Testament ist voll davon und spricht vom Lohn für Werke. Wie passt das zusammen mit unverdienter Gnade? Wie passt das zusammen mit dem Gleichnis, was wir eben gelesen haben? Wo der Lohn absurd ist, wo der mit den Werken überhaupt nichts zu tun hat. Folgendermaßen. Die Rechtfertigung, die du in Jesus bekommst, dieses Geheiligtwerden, dieses Einmalige, das ist für jeden Menschen gleich. Aber den Lohn für das, was du in deinem Leben tust, der kommt später. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist ein Event, das ist ein Ereignis. Du wirst gerechtfertigt, du wirst geheiligt, du hast Zugang zu Gott, du bist rein vor Gott. Und dann diesen Lohn, den du bekommst für deine Werke, für das, was du tust, den bekommst du später. Aber du erarbeitest dir damit nicht die Rechtfertigung. Du erarbeitest dir damit nicht deine Sündenvergebung. Das ist ein Geschenk, das ist die Gnade Gottes. Es gibt mehrere Stellen, die das verdeutlichen. Römer 14 zum Beispiel heißt es, dass vor dem Richterstuhl Christi gibt es Lohn für Gutes und Lohn für Schlechtes. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Ob es gute Sachen waren, ob es schlechte Sachen gewesen sind. Und genauso ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 22. Jesus kommt, das Lamm kommt und wird die Welt belohnen. Ja, ich komme bald, sagt er, und ich bringe jedem den Lohn, der seinen Taten entspricht. Das heißt, selbst wenn du Christ bist, heißt das nicht, okay, ein für alle Mal gesettelt das Ganze. Ja, du bist gerettet, daran ist nichts zu rütteln. Das ist ganz sicher. Aber wenn Jesus von Belohnung spricht, dann ist das noch etwas anderes. Dann ist es der Lohn, den du bekommst in der Ewigkeit. Und dort gibt es offenbar nach dem Zeugnis der Bibel Unterschiede. Da gibt es Leute, die werden mehr belohnt und da gibt es Leute, die werden weniger belohnt. Das steht aber nicht im Widerspruch zu dieser Gnade, zu dem Geschenk, was Gott gibt. Und noch ein weiteres, es ist völlig normal, dass jeder von uns sündigt, dass jeder von uns Fehler macht, dass jeder von uns Mist baut. Das entspricht auch dem Zeugnis der Bibel. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt oder wir sündigen nicht, dann machen wir Gott zum Lügner. Wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde leben, dann lügen wir. Aber darum ist es normal und es ist leicht, zu Gott umzukehren. Und Gott hat diesen Weg geschaffen, dass wir zu Gott umkehren können und sagen, Papa, ich habe Mist gemacht. Und dann ist Gott nicht derjenige, der sagt, das war's. Das war das letzte Mal. Das war einmal zu viel oder was auch immer. Sondern Gott ist bereit, Sünden zu vergeben. Er ist bereit, uns mit offenen Armen zu empfangen. Und du musst dir die Erlösung nicht neu verdienen. Die hast du, die musst du nicht neu verdienen. Wenn du daran lebst, hast du sie. Es ist ein Bestandteil jeder Beziehung, dass Fehler gemacht werden. Es ist Bestandteil jeder Beziehung, dass du jemanden verletzt. Es ist Bestandteil von jeder Beziehung, dass einfach irgendwelcher Mist reinkommt. Und da ist die Frage, wie wird damit umgegangen? Und Zeichen einer guten Beziehung ist, wenn du hinterher auf die andere Person zugehen kannst und kannst sagen, es tut mir leid, ich habe Mist gemacht. Und die andere Person sagt dir, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Das ist Zeichen von der Beziehung fast auf Augenhöhe. Und das ist die Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Er adelt uns. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Er behandelt uns nicht wie einfache Geschöpfe oder wie Tiere, sondern er will mit uns auf Augenhöhe sein. Und wenn wir sagen, hey, Papa, es tut mir leid, ich entschuldige mich, kannst du das entschuldigen? Dann sagt Gott, ja. Und er empfängt uns mit offenen Armen. Es gibt die einmalige Reinigung von Sünden in dem Moment, wo du dich Gott zuwendest, wo Gott sagt, du bist gerechtfertigt vor mir, du hast eine weiße Weste an. Und dann merkst du, dass die weiße Weste wieder Flecken bekommst. Aber du musst dir dann den Himmel nicht neu verdienen. Du musst dir die Gnade Gottes nicht durch irgendwas verdienen. Die hast du. Und du kannst in dem Moment, so wie du bist, mit allem Schmutz, mit allem Dreck, kannst du zu Gott kommen. Und du kommst dahin, nicht als Bettler, sondern du kommst in dem Moment zu Gott als sein Kind. Du fällst nicht aus dieser Kindschaft Gottes heraus. Wenn du dich Gott zuwendest, bist du genauso noch sein Kind wie vorher. Und du kannst dich zu ihm zuwenden, kannst sagen, Gott, es tut mir leid. Du kennst mich doch. Dann sagt Gott, I know. Ich habe alles gesehen. Es ist okay. Und ich kann zu Gott umkehren, weil ich geliebt bin. Nicht um geliebt zu werden. Das ist eine brutale Botschaft, die wir manchmal Kindern mitgeben. Bist du wieder lieb? In Klammern, bist du wieder geliebt? Kinder brauchen die Botschaft, du bist geliebt, egal was du machst. Meine Liebe zu dir hängt nicht an dem, was du tust oder wie du dich verhältst. Du bist geliebt, egal was du tust. Und so ist Gott. Gott liebt jeden Menschen, egal was er tut. Das sehen wir in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Gott liebt denjenigen, der eine Stunde gearbeitet hat, und er liebt denjenigen, der 8 Stunden gearbeitet hat. Und sie bekommen alle denselben Lohn. Gott liebt dich. Und wenn du mit einer schmutzigen Weste zu ihm kommst und sagst, ah, Mist, dann liebt Gott dich trotzdem. Er liebt dich nicht weniger. Und du kannst zu ihm umkehren, weil du das weißt. Und du kehrst nicht um voller Angst und voller Sorge, liebt Gott mich noch? Sondern du kannst voll Zuversicht zu ihm kommen und weißt, hey, Gott liebt mich. Ich weiß nicht, wie unser Verständnis von Liebe wird maßgeblich von dem Verhältnis zu unseren Eltern geprägt. Von der Zeit, die wir mit unseren Eltern verbracht haben. Vom Jahr 0 an und sogar schon vorher, bevor wir auf die Welt kommen. Ich weiß nicht, was dir in puncto Liebe kommuniziert worden ist. Nicht nur verbal, sondern besonders nonverbal. Mimik, Gestik, Stimmung, Atmosphäre. Ich weiß nicht, welche Botschaften du bekommen hast. Ob du die Botschaft bekommen hast, du bist bedingungslos geliebt. Oder ob du die Botschaft bekommen hast, du bist in Ungnade gefallen. Das gehört sich so nicht, wie du bist. Du bist eigentlich nicht akzeptabel, so wie du bist. Bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das anders. Du kannst zu Gott kommen. Und egal, was du gemacht hast, du kannst dich ihm zuwenden, weil du weißt, du bist geliebt. Du kannst dir so sicher sein, dass Gott dich nicht fallen lässt, dass Gott dich nicht als ungeliebt ansieht. Und du musst diese Liebe dir durch nichts verdienen, die musst dir durch nichts erarbeiten, nicht durch eine Stunde Arbeit, nicht durch 8 Stunden Arbeit. Die Liebe Gottes zu dir, die steht, die ist einfach da. Und das ist das Geschenk der Gnade. Das musst du dir nicht verdienen. Diese Liebe, die bleibt immer gleich. Das hört sich langweilig an. Immer gleich, immer dasselbe. Ja, aber ist doch cool. Die ist so. Klar, es ist kein Freibrief zu machen, aber die Einstellung war ja eine ganz andere, um die es jetzt ging. Die Liebe Gottes, die ist konstant zu dir. Und die ganze Moral, die ganze moralische Herausforderung im Neuen Testament, ein heiliges Leben, ein gottentsprechendes Leben zu führen, hat nichts damit zu tun, sich die Liebe Gottes zu verdienen, sondern ist eine Antwort auf die Liebe Gottes. Weil ich so geliebt bin, Gott, weil du mich so liebst, weil du mir so Gutes tust, weil du mich annimmst, wie ich bin, hey, darum will ich so leben. Ich will so sein wie du. Ich will das so machen wie du. Und ich möchte andere Menschen genauso lieben, weil ich merke, wie gut mir das tut. Ich merke, wie ich geliebt bin von dir. Und ich möchte, dass diese Liebe bei anderen Menschen ankommt. Das ist meine Antwort darauf. Und deshalb orientiere ich mich nach meinem Maßstab. Und deshalb ist es so, Nummer 13, dass Glaube Werke beinhaltet. Nicht um Glauben zu verdienen. Frag mal, geht es schlecht? Aber frag mal einen jüdischen, einen hebräisch denkenden Menschen vom Jahr 0, ob seine Liebe zu Gott, ob sein Glaube, ob das Glaube ist oder ob das Werke ist. Ist es das eine oder ist es das andere? Der würde die Frage nicht mehr verstehen. Er würde sagen, hä, das gehört zusammen. Im Alten Testament findet ihr das ganz stark, diese Ganzheitlichkeit, das Glaube und Werke, das kann sich nicht trennen. Glaube ist nichts Abstraktes, sondern Glaube hat immer was mit meinem Leben zu tun. Stell dir mal Abraham vor. Abraham wird von Gott aufgefordert, was zu tun? Er glaubte Gott und er verließ seine Heimat. Das war in einem Atemzug passiert das. Und es heißt nicht, er glaubte Gott. Das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit zu. Nein, sein Glauben zeigt sich im Alltag. Da hat sich etwas verändert. Und deshalb können wir das nicht auseinander dividieren, Glaube und Werke. Die gehören zusammen. Das ist aber nicht, um die Gnade Gottes sich zu verdienen. Kein Wunder, dass Jakobus dann sagt, in Jakobus 2, 26, Wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das geht nicht, das schließt sich aus. Das passt nicht zusammen. Glaube ohne Werke. Wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich, dann zeigt sich das automatisch in Werken. Und deswegen macht Jesus auch die Feststellung in Johannes 14. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist keine Manipulation oder kein Druck, den er reinbringt, so nach dem Motto, wenn du mich liebst, dann musst du auch. Sondern das ist einfach eine Feststellung. Leute, die mich lieben, die halten einfach meine Gebote. Weil sie sehen, wie gut das ist. Warum 14 Punkte? 13 Punkte? Warum 13 Punkte? Wisst ihr warum? Weil Gnade kompliziert ist. Und weil Gott kompliziert ist. Wenn mir jemand Gott mit 3 Punkten erklärt, werde ich misstrauisch. Ist mir zu einfach. Ich habe den Eindruck, dass Gott ein kompliziertes Wesen ist. Dass er größer ist, als ich bin. Und es gibt noch tausende mehr Punkte. Und genauso ist es mit Gnade. Gnade ist nicht in 3 Sätzen erklärt. Klar kann man sagen, Gnade ist, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Es ist aber zu wenig. Da bringt man schön die Spannung auf den Punkt, aber es ist zu wenig. So, was machen wir damit jetzt zum Schluss mit dieser Botschaft? Was machen wir mit dem Gleichnis? Was machen wir mit deinem Gefühl, dass du dich ungerecht behandelt fühlst? So nach dem Motto, jeder kann machen, was er will, nur ich folge Jesus nach und so weiter. Das ist der falsche Ansatz. Die Gnade Gottes, dass du gerecht bist, dass du von einem heiligen Gott eine weiße Weste hast und dass Gott sagt, hey, jeglichen Mist, den du gebaut hast, ich schaue ihn nicht an, sondern du kommst in den Himmel, weil du dich mir zugewandt hast, weil du dich an mich gewandt hast. Das ist ein Geschenk. Das ist ein unglaublich großes Geschenk. Das größte Geschenk, was ein Mensch empfangen kann. Was dahinter steckt, ist die Liebe Gottes, die ein Mensch spürt. Ich weiß nicht, wie du die Liebe Gottes spürst, ob du sie heute spürst, ob du sie dir so eine Botschaft spürst und merkst, hey, Gott ist so genial, Gott ist so gut, da kommt so viel Liebe bei mir an. Ob du das durch Erntedank merkst, ob du merkst, hey, Gott schenkt sich mir in dem, was ich jeden Tag esse. Das ist ein Zeichen von Liebe Gottes. Und ich weiß nicht, wie deine Reaktion darauf ist. Ob du sagst, hey Gott, weil du so bist, dann will ich auch so leben. Mein Anliegen für heute ist es, mein Gebet mit diesem Gottesdienst ist, dass du merkst, ich muss mir die Liebe Gottes nicht erarbeiten, sondern sie ist ein Geschenk für mich. Gnade steht als Geschenk für mich da. Und deshalb kann ich befreit leben. Deshalb ist es meine Sehnsucht, gerecht zu leben. Nicht, weil ich mir irgendwas verdienen muss, sondern weil Gott schon längst alles gegeben hat. Ich muss mir kein Ticket in den Himmel verdienen. Den Himmel gibt es gratis. Aber die Heiligung, das Leben in Gott, das kommt dazu.